Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die World Open haben ihren Auftakt erlebt in China. In Yushan gab es die ersten beiden Tage mit Unmengen von Ergebnissen, trotz der Absagenflut, die wir vorher erlebt haben. Darüber werden wir sprechen hier bei Total Clearance, aber wir müssen auch über die drei neuen, und dabei steht neu auf jeden Fall in Anführungszeichen, Tourkarten, die bei den Q-Tour Global Playoffs in Spanien vergeben wurde, reden. Und das tun wir natürlich, wie inzwischen fast gewohnt, bei chinesischen Turnieren am Abend und nicht zum Morgenbrunch für uns hier bei Total Clearance. Hallo Kathi.
Hallo Christian. Ja, da haben sie noch genug Leute gefunden, ganz offensichtlich, die beim Li Kang Roasted Eel Junma Cup Snooker World Open angetreten sind. Ach, das Turnier macht jetzt schon Riesenspaß. Die Reaktionen auf die Q-Tour Global Playoffs waren gemischt dann. Ne? Die Emotionen kochen hoch unter den Amateur-Snooker-Fans. Also das wird, glaube ich, eine würzige Sendung, eine mit Aal gewürzte Sendung, die vor uns liegt.
Das wird es auf jeden Fall. Die Frage ist, wir müssen eigentlich anders anfangen, weil wir müssen erstmal jemanden ehren, dem Ehre gebührt. Denn Martin O'Donnell hat davon profitiert, dass anscheinend irgendjemandem der Titel aberkannt wurde. Herzlichen Glückwunsch zu seinem ersten Profisieg. Martin O'Donnell hat jetzt ein Weltranglistenturnier gewonnen, nämlich die Welsh Open.
Genau, 2023, ja, Robert Milkins jetzt der Leidtragende. Nein, okay, worüber reden wir? Wir reden über einen, ich sag's mal, Unforced Error im Kommentar heute Morgen während dem tollen Match von Flo Nüssle. Dem gebührt nämlich am allermeisten Ehre, weil er gegen Judd Trump am TV-Tisch gespielt hat, ne, und einen Frame gewonnen hat. Christian, ja, da haben wir uns gefreut. Aber genau, währenddessen wurde auch mal rübergeschaut an die anderen Tische und da stand dann nach Ansicht unseres Lieblingskommentators, stand da der 2023er World Open-Sieger Martin O'Donnell und ich habe mich kurz gewundert, habe ich da was verpasst als großer Fan von Martin O'Donnell? Aber nein, dem war nicht so. Das kann passieren, aber ich dachte eigentlich, wir wären da so ein bisschen drüber hinaus und das Skurrile an der Sache war, es gab ja überhaupt keine Notwendigkeit, das einfach so zu sagen, weil du hättest ja einfach sagen müssen, ne, Martin O'Donnell gegen Ali Carter. Fertig. Aber, also da, ich bin da ja kurz, es war ja noch früher Morgen, dachte ich mir, okay, naja, sind wir wieder bei Eurosport Deutschland, ne?
Ja, zumal das Kuriose ist ja, wenn man sich schon verguckt, dachte, dann kann man ja wenigstens sich im richtigen Jahr dann vergucken, weil ein Jahr später, 24, hat Martin O'Donnell ja das Finale erreicht bei den World Open.
Also ja, da muss so, das ja hergekommen sein.
Genau, also so abwegig ist es ja eigentlich gar nicht. Aber gut, viel gebracht hat es Martin O'Donnell dann tatsächlich nicht, beziehungsweise doch, vielleicht schon, vielleicht hat es ihn angestachelt, denn genau. Er hat zwar keinen Titel, aber er hat 5-3 gegen Ali Carter gewonnen. Darüber reden wir gleich, aber wir müssen natürlich erstmal mit dem Brandaktuellen anfangen, denn es ist noch gar nicht so lange her, noch keine 90 Minuten, als die letzten Matches beendet wurden. Die letzten Tourkarten für die Q-Tour oder auf der Q-Tour sind vergeben worden, nachdem Jamie Clark sich ja bereits das Ticket direkt als Sieger der Order of Merit geholt hat, sind heute die nächsten drei oder die letzten drei vergeben worden. Und die gingen an Craig Stedman, Ashley Carty und Ashley Hugel. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Aber es ist so ein kleines Wermutströpfchen, wenn man so möchte. Und das war eigentlich nicht schon, nicht erst nach den drei Matches heute klar, sondern eigentlich schon nach den Halbfinals, wenn man sie so nennen möchte. Da hatte ich noch ein bisschen Hoffnung, muss ich sagen. Und die wurden dann quasi alle nacheinander in Decidern fein säuberlich zerstört. Ich dachte, okay, Daniel Womersley, ach, wäre das schön, wenn der mal endlich auf die Tour kommen würde. Ein Alfie
genau,
Davies dabei.
Ne, Daniel Womersley ja, auch gerade in Rüsselsheim gewesen, ja. Jetzt ja, nachgerückt, das wäre das Märchen gewesen. Und dann ja gegen Mark Joyce raus. Aber du warst ja im Aufzählen, sorry.
Genau, dann Peter Devlin. Ich meine, ich glaube, der war schon mal auf der Tour, ne, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
Ja, der hat
aber
schon mal alles in Grund und Boden gerappt. Ja. Ne? Der bringt ja auch immer so eine Würze rein, wieder so eine Aalwürze, Christian.
Ein George Pregne, wo man ja, glaube ich, schon ein paar Mal gemerkt hat, dass ich den ganz gerne auf der Tour hätte. Und natürlich unser aller Lieblings-Sprüchebringer Patrick Whelan, der auch leider ausgeschieden sind, allesamt in die Sidern. Ich meine, gut, Danny Womersley und Alfie Davis waren ein bisschen deutlicher, aber für mich hatten die Playoffs damit ein bisschen an Interesse und Geschmack und so ein bisschen Lust auf den Finaltag heute hatte sich nach den Halbfinals bei mir dann sehr stark erledigt, muss ich sagen.
Ja, also ich meine, du hast es gerade so diplomatisch formuliert, wie es eigentlich dir normalerweise nicht eigen ist. Ne? Ich meine, gestern ist es auf den Nullpunkt, ja. Und ich glaube, das ging wirklich, wirklich vielen so. Einige haben heute gar nicht eingeschaltet, weil die sich dachten, das Halbfinale zwischen Peter Lyons und Barry Pinch ist immer noch nicht vorbei. Also ich meine, wer davon was sehen musste, der ist wirklich nur zu bemitleiden. das war wirklich, das war absolut grauenvoll. Also wirklich. Ja, also so genauso wie man sich's vorstellt. Also wer die beiden schon mal gespielt hat, sehen, ja, also genau so war's. 6-5 für Peter Lyons in diesem Halbfinale. Ja, und dann hatten wir eben diese Begegnungen jetzt und ja, die Begeisterung.
Es waren über 7 Stunden Spielzeit, ne, irgendwie.
Ja. Ja, da spielen andere Leute ein WM-Finale in der Zeit, aber ist in Ordnung, Freunde. genau, also das war wirklich.
Graham Dodd und Peter Ebden nicht, aber gut. Entschuldigung. Ja, wir sind heute nur dabei, uns gegenseitig zu unterbrechen.
Ja, ist auch nicht, was los ist, Christian. Wir haben halt auch noch nicht die Welsh Open gewonnen, ne? Also hatten wir heute diese Finals und nachdem wir letztes Jahr mit maximaler Leidenschaft bei Flo Nüssles Finale dabei waren, war es dann dieses Jahr so leicht umgekehrt, aber ich denke mir gleichzeitig auch, es hätte noch schlimmer kommen können. Ja, Ashley Hugel, wirklich ein sympathischer Kerl, der sich gegen Mark Joyce durchgesetzt hat, freut auch den Mark Allen. Ashley Hugel ist ein lieber Kerl, wirklich. Vielleicht nicht der allerinspirierteste Snooker-Spieler, aber auch jemand, der eine 98 gespielt hat und eine 99. Aber ist vielleicht ein bisschen metaphorisch, dass halt kein Century dabei war, sozusagen. Ne? Das ist, aber Ashley Hugel, wirklich ein sehr netter Kerl. Dann haben wir Ashley Carty, der sich durchgesetzt hat gegen Peter Lyons im, muss ich kurz sagen, sehr bedeutsamen Finale für, also aus deutscher Sicht im Grunde, denn als langjährige Vorsitzende des Richard Wienold Fanclubs, Christian, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die einzigen beiden Dudes, die den Richard bei der EM geschlagen haben, Peter Lyons und Ashley Carty waren. Und es war beide Male knapp. Ja? Und die standen jetzt im Finale um die Tourkarte. Also, falls da jemand sich nochmal fragt, wie gut der Richard Snooker spielen kann. Ja, das, so. Genau. Also, und übrigens auch, ne, gegen wen hatte er in Rüsselsheim beim Grand Prix verloren? Daniel Womersley. Ja, haben wir auch gerade drüber geredet. Also, das nur nochmal hier kurzer Werbeblock vom Richard Wienold Fanclub. Grüße gehen raus. Genau. Also, das war dieses Finale und ja, es wurde nochmal knapp, weil es immer knapp wird gegen Peter Lyons. Ne? Also Ashley Carty sah doch eigentlich sehr souverän aus und ja, dann doch wieder nicht. Und meine Güte, das war ein Leidensweg hin zur Tourkarte, aber die hat er jetzt bekommen. Und da freue ich mich tatsächlich sehr. Nicht nur, weil Peter Lyons sich dann zumindest auf der Main-Tour mit niemandem andeutungsweise prügeln kann. Nein, also das sind ja immer die Geschichten. Ne? Peter Lyons, also man hört so viel Unterschiedliches, ne, über die Lyons-Familie. Da scheiden sich wirklich die Geister und ich kann nicht so richtig mitreden, weil habe jetzt da nicht so die persönlichen Stories beizutragen. Aber es ist schon, ja, es ist schon ein interessanter Charakter offensichtlich. Ashley Carty, ein lieber Kerl, wirklich. Also wenn man jetzt sich denkt, Mensch, ich suche einen jetzt neu zurück auf die Tour kommenden Profi, den ich unterstützen möchte, der auch echt gerne bei Instagram postet und die Leute so ein bisschen mitnimmt und der auch insgesamt, glaube ich, sehr gerne Zeit auf Instagram verbringt, weil der guckt auch immer meine Stories. Ich freue mich, genau, also das ist der Ashley Carty, wirklich ein sehr nahbarer Typ, will ich sagen. Also kann ich empfehlen, Ashley Hugel kann ich auch empfehlen, falls man jetzt ja, sagt, okay, ich möchte die Leute aus der Q-Tour weiter supporten auf der Tour. Genau. Und dann haben wir noch
Craig Stedman.
Craig Stedman. Und das ist, also ich bin schon auch ein bisschen emotional. Also für Stuart Carrington hätte ich mich auch irgendwie so halb gefreut schon. Der ist auch ein lieber Kerl. Aber Craig Stedman, wieder auf der Tour. Er findet immer einen Weg zurück. The Journeyman, ne? Also das verlangt auch Respekt ab, wirklich. Und man kann berechtigterweise sagen, muss das sein? Und haben wir nicht schon genug von ihm gesehen? Ja, haben wir definitiv. Aber er findet immer einen Weg zurück. Und das ist an sich, finde ich, schon eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Auch jemand, der in Wien zum Beispiel so jemand, der bei den Vienna Snooker Open im Finale steht und es bedeutet ihm die Welt und er hat es nicht gewonnen in der letzten Runde, wo das ausgetragen wurde. Hat das Finale leider verloren. Aber na, so ein Typ, weißt du, dem bedeutet Snooker echt was und der macht da einfachste Dinge und er kommt immer wieder zurück. Das ist schon faszinierend.
Genau, also es sind alles Rückkehrer. Ashley Carty nach einem Jahr zurück auf der Tour, Ashley Hugel nach 2 Jahren und Craig Stedman nach 3 Jahren. Also auch das schön fein säuberlich sortiert. Herzlichen Glückwunsch an die drei und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auf der Q-Tour dann nicht nur auch aus deutschsprachiger Sicht noch mal ein bisschen mehr Erfolge feiern können, sondern dass wir dann vielleicht auch mal den ein oder anderen neuen Stern am Himmel dann sehen. Das war an der Q-Tour ja Jamie Clark ja auch ein Rückkehrer, jetzt dieses Jahr nicht unbedingt der Fall. Und auch bei der EM mit Anton Kasakov ebenfalls ein Rückkehrer, mit Oliver Sykes aber immerhin ein Neuling, also einer. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr in der nächsten Zeit. Lass uns rüberschwenken zu den World Open, denn Profi-Snooker wurde auch gespielt und da müssen wir natürlich als allererstes über das Total Clearance-Duell sprechen. Tapcha Onu gegen David Grace. Und ja, es lässt sich eigentlich relativ schnell abhaken. Tapcha Onu war ein bisschen zu schnell für David. Der saß eigentlich noch so halb im Flugzeug und war schon raus.
Und jetzt sitzt er schon wieder im Flugzeug zurück, ne? So schnell kann es gehen. Das ist halt, also bei diesen chinesischen Turnieren liegen halt Freude und Leid auch nah beieinander. Da reist du um die ganze Welt und dann gewinnst du dein erstes Match nicht. Also gerade in den ersten beiden Frames wäre schon mehr drin gewesen für David, muss man ganz klar sagen. Und dann bist du plötzlich na, mit 0-4 hinten, weil der Tapcha Onu dann auch nochmal in die Breaks reingekommen ist und eine 18 und 108 gespielt hat. Innerhalb von 30 Sekunden, man kennt es. Und dann hat sich der David aber nochmal einen Frame erkämpft. Aber das war der Ehrenframe. Also da muss man leider schnell abhandeln, das Match. Ne? Das war es jetzt nicht für den David. Das heißt natürlich auch, es ist nicht der versöhnlichste Abschluss jetzt mit diesem Turnier vor der WM-Quali. Aber trotzdem für ihn eine in China sehr erfolgreiche Saison in dem Sinne, dass er sich für alle 4 Ranking-Events in China qualifiziert hatte diese Saison. Also das ist auch wirklich jeder Ehre wert. Und ja, Tapcha Onu hat ein Match gewonnen. Also ich glaube, da kann der jetzt auch nicht viel rein interpretieren in Sachen Form, Kurve. Da müssen wir die nächste Runde abwarten. Aber ja, dieses Duell ging klar an dich, Christian. Aber der David bleibt der Typ mit den sympathischsten Social-Media-Posts für das ganze Turnier. Der genießt das einfach, der freut sich. Und ja, hätte sich da, glaube ich, wirklich mehr auch ausgerechnet in dem Match. Das muss man schon auch sagen.
Und ich glaube, ein bisschen mehr ausgerechnet hat sich vielleicht auch der liebe Flo, obwohl er ja wusste, er wird sehr wahrscheinlich auf Judd Trump treffen. Der hatte nämlich erst mal gestern noch sein Heldover-Match zu bestreiten gegen Mark Lloyd, hat das souverän mit 5-1 gewonnen, war da schon sehr gut drauf. Und heute früh hat man dann den TV angeschaltet, Premium-Sendezeit natürlich, 8 Uhr deutscher Zeit, und hat aber gesehen, Judd Trump gegen Florian Nüssler. Und wie wir ja alle wissen und auch heute nochmal auf Blue Sky erinnert wurden, sind wir ja alle und damit auch Flo nur einen Sieg von einem Sieg gegen Judd Trump entfernt. Und Flo Nüssler war zwischenzeitlich sogar nur 4 Frames entfernt. Das Problem war nur, Judd Trump hat noch mal besser gespielt als in seinem ersten Match gegen Mark Lloyd und war leider in sehr guter Breakbuilding-Verfassung. Da hat Flo sich quasi genötigt, dann teilweise auch sehr schwere Bälle anzugehen. Er hat da versucht, seinen Break im 5. Frame noch zu retten, wo ich dann gedacht habe, Flo, was machst du da? Warum versuchst du den auf die Mitteltasche? Aber er hätte ansonsten quasi gar keine Chance bekommen gegen Judd Trump. Der war einfach zu gut.
Ja, der macht halt so Judd Trumps Sachen. Ne? Das ist dann sehr unterhaltsam und ist auch cool. Aber viel cooler als die 116, die 95 und die 101 von Judd Trump war eigentlich die 53 von Flo Nüssle. Ich bitte dich. Ich habe die 72 noch vergessen von Judd Trump. Aber trotzdem, am allercoolsten war die 53 von Flo Nüssle. Wirklich, dieser
153
vierte Frame.
153 war das.
Ja, wir haben doch beide, Christian, da machen wir keinem was vor, ne? Jeden Ball, den der gelocht hat oder jede gute Safety, das haben wir gefeiert wie den Matchball im WM-Finale. Und zu Recht. Ja, weil da spielst du so ein Riesenmatch, das ist unser Flo. Ich war so emotional. Unser Flo, Christian, spielt da im TV gegen den Judd Trump. Nicht bei der Exhibition oder so, sondern in einem echten Ranglistenturnier gegen den echten Judd Trump. Und das hat man gesehen, ja, das war definitiv. Definitiv der echte Judd Trump, der da am Tisch stand. Und das war so toll. Allein im vierten Frame, die ersten Punkte, die er da gesammelt hatte, diese ersten, ich glaube, 8 Punkte war es, die Flo gesammelt hat. Also ich habe jeden Ball, ich habe da mitgezittert in der Früh. Es war, also wirklich, es war so cool. Und der musste echt schwere Bälle angehen und dann auch lochen auf dem Weg zu dieser 53. Und es freut mich so, dass da so ein Break einfach für ihn jetzt steht. Also dieser vierte Frame, das war der beste Frame der Woche, das können wir jetzt schon sagen. Es war so toll, den Flo da zu sehen auf dem Weg zum Frame-Gewinn und was er da alles gelocht hat. Ja. Und dann sah es wieder so gut aus und so top in Position. Und dann war wieder was Schweres. Also das war der beste Snooker-Frame der Woche. Mindestens der Woche. Ich würde sagen, der ganzen Saison eigentlich für Flo Nüsse. Und das war der Moment. Und ja, gut, dann kann man noch sagen, fünfter Frame ist... Nee, komm, wir sagen 53 gegen Judd Trump gespielt, Frame geholt, Weltmeister der Herzen geworden. Was für ein Auftritt von unserem Flo hier bei den World Open.
Das war's wirklich. Für Judd Trump war es natürlich Business as usual, wenn man so möchte. Er geht in die nächste Runde, wird dort auf Jackson Page treffen, der Liu Wenwei geschlagen hat. Das übrigens gestern schon. Auch in einem der heute. Gestern hat er nämlich in einem der Heldover-Matches Liu Yang geschlagen. Apropos Heldover, da gab es auch noch ein paar andere Ergebnisse. Titelverteidiger John Higgins war ja dabei. 5-3 gegen Liam Highfield gewonnen gestern. Heute gegen Stan Moody gespielt und Stan Moody hat ihm da gehörig den Rang abgelaufen. Führte zwischenzeitlich mit 4-1, nur um sich dann doch in einem Decider erst durchsetzen zu dürfen. In John Higgins 2000. Match auf der Main Tour.
2000 ist eine Ansage, Christian. Also ich meine, wir kennen das ja mit den Folgen, aber der Mann hat mehr Snooker-Matches auf der Main-Tour gespielt, als wir Total Clearance-Folgen aufgenommen haben.
Nicht mehr lange.
So. Genau, also wir sind da ganz knapp hinter ihm. Also ich meine, was für eine Leistung, was für eine Lebensleistung. Auch absoluter Rekord jetzt. Und die Party wurde halt von Stan Moody echt gecrashed. Und der war der bessere Spieler. Ne? Das war wirklich mehr so, okay, der Stan Moody hat den John Higgins nochmal rankommen lassen. Aber an sich war der Stan Moody derjenige, der dem die 80er-Breaks um die Ohren gehauen hat. Und der hatte sich halt bis auf den 8. Frame, möchte ich sagen, hatte sich der Stan Moody eins gemerkt, nämlich du musst gegen John Higgins schon ein wirklich frame-entscheidendes Break spielen, sonst hast du ein großes Problem. Und deswegen steht da wirklich dreimal die 8 vorne. Das war sehr diszipliniert, das war sehr cool, sehr konzentriert von Stan Moody. John Higgins konnte dann sich nochmal mit einer 135 feiern lassen und die war über jeden Zweifel erhaben. Und auch insgesamt, ne, der war dann nochmal da und das ist auch schön, weil du willst ja jetzt nicht irgendwie so heimgeschickt werden in deinem 2000. Profi-Match. Und das hat er auch nicht, sondern es war ein Entscheidungsframe. Aber in dem, ja, Stan Moody, ne? Also was für ein Auftritt, was für ein Auftritt. Auch, ich meine, ja, der 8. Frame, das war natürlich, huiuiui, da war Musik drin, ne? Wie der John Higgins sich den nochmal geholt hat, den Entscheidungsframe erzwungen hat, aber dann Stan Moody, wie gesagt, aus der ersten Chance so richtig mit der 65. Ja, das war cool, das war richtig cool. Stan Moody, der ist angekommen auf der Tour, schon lange, aber man kann es nicht oft genug sagen.
Ja, man kann es wirklich nicht oft genug sagen, also könnte eine Gefahr auch in der WM-Quali werden. Also da würde mich nicht wundern, wenn der sein Crucible-Debüt dann auch gibt diese Saison. Es ist für John Higgins sicherlich eine unerwartete Niederlage gewesen und es war eine von wenigen unerwarteten Niederlagen. Ali Carter kann man da natürlich noch nennen, der ja, wie gesagt, hatten wir vorhin schon 3-5 heute verloren hat gegen Martin O'Donnell. Und ansonsten waren die ersten zwei Tage in Yushan relativ schadlos für die Favoriten, auch wenn ein paar knapp dran waren. Sean Murphy zum Beispiel, der lag zwischenzeitlich gegen David Lilly schon mit 1-4 hinten, hat das noch umgedreht, weil David Lilly es trotz zwischenzeitlichem Sturmlauf dann nicht über die Ziellinie geschafft hat.
Ja, und sowas kann passieren und das ist natürlich sehr, sehr bitter für ihn. Ich war da relativ unemotional dabei, ehrlicherweise. Ja, naja, ich meine, was machen wir draus, Christian? Also, was wird sich Sean Murphy jetzt denken? Also, er wird an sich selbst denken, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, aber was genau wird er sich denken? Denkt er sich, krass, Mensch, habe ich das Match noch gedreht? Oder denkt er sich, wie habe ich das geschafft, 1-4 gegen David Lilly hinten zu liegen und in 3 Frames keinen Punkt geholt zu haben? Also, das war schon, ja, ne? Ich meine, das war richtig gut. David Lilly, der hat völlig außerhalb seiner Liga gespielt. Komm, eine 79, eine 85, eine 66, eine 90. Was geht denn bitte? 4 Frames hintereinander. Wie gesagt, Sean Murphy komplett aus dem Spiel raus. Aber warum er dann sich selbst aus dem Spiel wieder rausgenommen hat, das frage ich mich auch. Ja? Das war halt unnötig. Gerade Frame 7, da hätte er das Ding über die Ziellinie bringen müssen, Christian. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Und so haben wir jetzt halt den Sean Murphy weiter im Turnier.
In Gefahr war auch Weltmeister Zhao Shintong, der gestern 5-0 noch gegen Han Fujiwan gewann. Das war ein Wildcard-Spieler. Heute musste er sich ganz schön strecken bei seinem 5-4 gegen Long Xiu Wang. Und was mich da beeindruckt ist, klar sind zwei tolle Siege für Zhao Shintong, aber wir haben ja durchaus das Thema schon gehabt, dass er ja quasi bei der Weltmeisterschaft nicht wirklich gefordert wurde. Und da er so ein bisschen auch davon profitiert hat, dass die Spieler, also seine Gegner, ihr Spiel nicht wirklich auf den Tisch gebracht haben zur Weltmeisterschaft. Lange war das diese Saison so, dass wenn er gefordert wurde, er dann auch tatsächlich ausgeschieden ist. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn er gefordert wird, dann steigert er sich da auch noch mal ein bisschen rein, dominiert über sein Breakbuilding natürlich immer noch, aber gewinnt eben Matches dann auch im Decider. Und wenn er dann noch so irre Bälle spielt, wie die eine gelbe, die er heute gespielt hat, wo er das Hilfskö hochgehalten hat, also das Hilfskö lag nicht auf dem Tisch, er hat es hochgehalten, über einen anderen Ball und dann sein Kö auf das Hilfskö gepackt, also quasi alles in der Luft, und hat die Gelbe auch gelocht. Also, das ist irre. Ja, aber er ist eben auch einfach der Weltmeister.
Ja, und das macht einem schon ein bisschen Sorgen, wie gut er jetzt plötzlich wieder in Form ist. Nein, aber wir wissen, da gibt es den Crucible Curse. Ne? Also, Weltmeister wird er diese Saison nicht. Aber der macht uns eine Ansage. Der 139 mit der 129 heute in dem Match. Und überhaupt, wie du es gesagt hast, mit der Art, wie er solche Matches mitspielt und sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lässt jetzt. Und Long Jae Wang, also da wäre schon was drin gewesen. Der war selbst auch ordentlich in den Breaks dabei. Es ist also Zhao Shintong, ja, das ist schon ganz gefährlich, was wir da sehen. Natürlich super für seine Fans.
Ansonsten, wie gesagt, viele erwartbare Siege. Gestern unter anderem Siege für Ryan Day, für Jack Lizowski, Judd Trump, wie gesagt. Hossein Wafai hat gewonnen gegen Matthew Stevens. Ricky Warden hat gestern gewonnen gegen Wildcard Wang Qingbo, der sein erstes Wildcard-Match gegen Mitchell Mannion auch gewonnen hatte. Ricky Warden ging dann heute allerdings mit einem 2-5 gegen Mark Williams raus. Ansonsten gab es heute Siege für Marco Fu gegen Julian Boyko. Zhang Anda hat gewonnen, Mark Allen, Karen Wilson. Das alles Spieler, die in der nächsten Runde stehen. Xiao Guodong hat gestern gewonnen sein Heldover-Match gegen Ben Mertens mit 5-3 und hat auch heute gewonnen gegen Julien Leclerc mit 5-2. Der hat also die Mission gehabt, alle belgischen Spieler aus diesem Turnier rauszuschmeißen und das mit teilweise mal wieder formidabler Leistung.
Ja, der Xiao Guodong, mit dem ist diese Saison einfach wirklich immer zu rechnen. Und der hat uns dann gleich doppelt den Spaß verdorben, das ist wahr. Generell, du hast jetzt ein paar Matches aufgezählt und langsam machen wir so eine gedankliche Strichliste. Wir haben das Turnier begonnen damit, dass wahnsinnig viele so sympathische Spieler dabei sind, sich qualifiziert haben, Leute, die nicht immer dabei sind, wo wir uns freuen, die zu sehen, auch wenn wir leider auch hier nicht jeden Tisch sehen können. Meine Güte, bei Discovery Plus, macht doch bitte mal den Stream da rein. Die sind jetzt alle, die haben sich jetzt schon wirklich wieder verdünnisiert. Ne? Also, da kann man jetzt von Julian Boyko über Flo Nüssler, David Grace, Julien Leclerc, lauter so Leute, ne? Stephen Hallworth, wo du dir denkst, Mensch, das wäre es jetzt gewesen, kannst jetzt echt schon wieder viele wegstreichen. Das ist schon sehr, sehr schade dann auch für den Charme des Turniers. Auch eben Ricky Walden gegen Mark Williams raus, das fand ich ein tolles Match übrigens. Gerade der letzte Frame vom Interval, da haben die gefühlt so eine neue Sportart erfunden, weil Ricky Walden um Foulpunkte gespielt hat. Und der Tisch, da lagen an mehreren Banden so Anspielstationen für Snooker, sage ich mal. Also das hatte sich so ein bisschen mehr wie eine andere Billardsportart angefühlt, was die da gemacht haben. Oder was besagt Ricky Walden da versucht hat. Das war wirklich mehr so ein bisschen wie Baseball reingebracht, so ein Ablauf in der verschiedenen Stationen, wohinter man jetzt snookern könnte. Aber am Schluss hat es alles nichts gebracht, naja. Genau, also das war so dieses Match, sehr unterhaltsam, sehr schön. Der sechste Frame war natürlich der absolute Herzensbrecher, ne? Ricky Walden mit der 67, aber Mark Williams hatte schon einen Punkt geholt, das heißt, was hat ihm gereicht, um den Frame noch zu drehen? Genau, ebenfalls eine 67 und die hat er auch exakt gespielt. So, John Higgins, ne, lässt grüßen und dann war es 68 zu 67 und Ricky Waldens Traum war quasi schon ausgeträumt. Das hat mich emotional mitgenommen, das Match. Aber ja, also viele Leute gut in Form, gebe ich dir total recht. Ich bin mehr auf der Seite derjenigen, die jetzt wieder raus sind, viel zu früh in dem Turnier.
Ja, das stimmt natürlich. Einige Spieler haben wir auch tatsächlich noch gar nicht gesehen, obwohl wir jetzt schon in die dritte Runde, in die Runde der letzten 32 gehen, was ja auch an den vielen Absagen liegt. So ein Luca Brissell zum Beispiel, der morgen erst einsteigen wird ins Turnier, oder ein Artemis Chichens, der auch profitiert hat von einer Absage. Daniel Wells ist noch mit dabei, der hat 5-0 gegen Elliot Slesser gewonnen. Das klingt auch erstmal cool und kann man bei der Weltranglistenposition von Elliot Slesser inzwischen ja auch eigentlich auch als kleine Überraschung sehen.
Ja, genau. Also das Match habe ich gerne gesehen, weil ich mich immer für Daniel Wells freue. Und trotzdem, also das war eine super Leistung von ihm, wirklich. Trotzdem bleibt für mich vor allem ein Ball in Erinnerung, den tatsächlich der Elliot Slesser gelocht hat, nämlich ein Flug. Und das war einer, ich nenne es mal, ein Superflug. In dem Sinne, dass der Spieler schon wieder saß, als der Flug gefallen ist. Das ist, finde ich, nochmal so Next Level beim Zugucken. Da möchte ich wieder, also doppelt klatschen, so wie man es in Berlin halt macht. Ne? Genau, also das war wirklich, das war toll. Elliot Slesser hat dann Ball gespielt und dann über 15 Ecken, na, wie gesagt, Elliot Slesser saß schon wieder im Stuhl, dann ist dann doch noch irgendwo eine Rote gefallen. Das war faszinierend anzusehen und irgendwie ironisch, dass das der Ball ist, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist von dem Match. Denn ansonsten war es Einbahnstraßensnooker für Daniel Wells, der richtig cool gespielt hat und den Elliot Slesser abgefieselt hat, auch wenn der schon 59 Punkte hatte oder auch wenn der schon 64 Punkte hatte. Das hat den Daniel Wells alles gar nicht interessiert. Das hat er an sich abprallen lassen. Hat eine 85 unterwegs auch gespielt, aber ansonsten vor allem war der knallhart hinten raus bei den Frames. Also das war richtig cool. Ich freue mich für Daniel Wells immer. Das ist jetzt mal hier jemand, den, also ich freue mich, Christian.
Bei den vielen Matches, die es gab, können wir natürlich nicht über alle sprechen. Es gab ja auch Siege unter anderem für Julie Long und Wu Yisa, über die man jetzt auch noch reden könnte. Das waren auch gute, richtig gute Matches, beide mit 5-3 Siegen gegen Chang Bingyu bzw. Hego Qiang. Aber über ein Match sollte man vielleicht noch sprechen. Und das ist das Heldover-Duell gewesen zwischen Ronnie O'Sullivan und Ross Muir. Das hat Ronnie O'Sullivan gewonnen mit 5-1, hat auch ein Maximum versucht in Frame 5, gewann das Match, wie gesagt, sehr souverän mit 5-1. Das ist gar nicht so die krasse Meldung, auch nicht, dass Ronnie O'Sullivan schon in der nächsten Runde dann steht, weil er dann ja ein Walkover gegen Ishpreet Singh Chadha bekommen hat in der Runde danach, sondern man kann sagen, er hat gut gespielt. Aber beide Spieler machten eher nach dem Match so ein bisschen nochmal auf sich aufmerksam oder sorgten für Schlagzeilen. Ronnie, indem er in seinem Interview sagte, dass er wieder sehr motiviert ist und ja, so ein bisschen was vorhat vielleicht auch diese Saison. Also schauen wir mal in Richtung Weltmeisterschaft. Und Ross Muir, ja, eher mit nicht ganz so tollen News, wenn man sie News nennen möchte. Aussagen, nennen wir es mal so.
Ja, genau, also dann, das waren sehr emotionale Interviews von den beiden am Rande dieser World Open. Also da passen jetzt wirklich mal gar keine Aalwitze her an die Stelle. Denn das waren ernsthafte Themen und ich finde es schön, dass wir über die im Snooker auch reden. Ronnie O'Sullivan hat sich so ein bisschen zurückgemeldet aus der Versenkung, möchte ich fast sagen. Also nicht nur am Tisch, wo das wirklich sehr solide war und die 113 ja auch ein Maximum-Versuch. Hatte der denn diese Saison schon Maximum? Ja, hatte er. Wir erinnern uns an den Magic Moment, ne, direkt im Sommer. genau, also das heißt, da muss er jetzt nichts mehr abhaken, aber wäre natürlich trotzdem schön gewesen. Also insgesamt sehr munter, sehr ordentlich, sehr konzentriert gespielt. Hat gesagt, wenn er jetzt hier das schafft, sich aus diesem Loch, in dem er ist, also ich fasse jetzt sehr frei zusammen, das ist wirklich keine Übersetzung von dem, was er gesagt hat, rauszuspielen, dann wäre das für ihn eigentlich wirklich die größte Leistung. Das würde alles andere in Schatten stellen. Und ja, da schauen wir mal, ob er nochmal angreifen kann bei der WM. Ne? Er sagt, mal sieht es richtig gut aus, mal verliert dann wieder die Hoffnung. Also der macht was mit sich aus und ist jetzt keine Überraschung. Ne? Das haben wir die ganze Saison schon irgendwie verfolgen können. Genau, und da sind wir gespannt, ne? wie es für Ronnie O'Sullivan weitergeht. Auf jeden Fall ein gehaltvolles Interview, möchte ich eigentlich fast mal sagen, für ihn und für seine Verhältnisse. Also nicht nur, es ist toll, wieder in China zu sein, chinesische Turniere machen so viel Spaß, ne? Ich bin nicht sicher, ob ich in England überhaupt noch mal Snooker spielen will, sondern wirklich mal über sich selbst gesprochen. Und das schuldet er ja niemandem und deswegen rechnen wir es ihm umso höher an, dass er das geteilt hat. Ross Muir, ne, dem möchte man auch sagen, du schuldest niemandem irgendwie Erklärungen. Er hat sie trotzdem gegeben nach diesem Resultat. Und ganz ehrlich, wenn jemand gegen Ronnie O'Sullivan mit 1-5 verliert, also da muss sich sowieso eigentlich niemand erklären, ne? Weil es halt Ronnie O'Sullivan. Noch dazu, wenn er so gut gespielt hat, wie er es jetzt eben hat. Aber Ross Muir hat wieder sehr viel Hate bekommen auf Social Media. Vermutlich wieder von Leuten, die eine riesen Spielsucht haben und das an dem Spieler auslassen, anstatt sich Hilfe zu suchen und mal hier in die Introspektive zu gehen. Das ist ja wirklich ein Riesenproblem, ne? Wie viel Hassnachrichten Sportler abbekommen. Und das, da muss sich irgendwas tun, aber keiner weiß so richtig was. Ross Muir hat sich da geäußert, meinte dann auch noch zu... Also das war natürlich eine sehr traurige Nachricht, dass er vor kurzem seine Mutter verloren hat und auch kaum gespielt hat und jetzt hat er halt gegen Ronnie O'Sullivan verloren. Also man möchte ihn in den Arm nehmen, man möchte, dass das aufhört mit diesen Nachrichten. Man überlegt sich, was kann man selbst dazu beitragen irgendwie, um Snooker oder überhaupt Sport online auf Social Media wieder zu einem angenehmeren Platz zu machen. Ich habe vorhin über Ashley Carty gesprochen und wie nett der immer postet. Und ja, na, es ist schwierig. Ne? Also ich wünsche, mir würde irgendwas Gutes einfallen, was man dagegen unternehmen könnte. Es ist nervig, dass wir 2026 über sowas reden müssen, dass wir solche Probleme haben. Aber gut, manchmal überrascht es einen dann auch wieder nicht, ne?
Aber es ist auch gut, dass immer mehr Spieler, das betrifft ja nicht nur Snooker, das betrifft ja auch ganz viele andere Sportarten, das auch öffentlich machen jetzt und damit halt vielleicht auch ein bisschen einen Beitrag leisten zur Awareness. Das löst das Problem nicht, das obliegt vielleicht auch anderen, da Lösungsansätze zu finden und auch umzusetzen, aber es ist einfach auch gut, dass wir drüber sprechen und dass die Spieler drüber sprechen und das tun wir hier bei Total Clemens natürlich auch weiter. Und weiter geht's auch mit den World Open morgen, nämlich mit der Runde der letzten 32, die dritte Runde dann offiziell. 8 Matches gibt's um 7 Uhr deutscher Zeit und 8 weitere Matches dann um 12.30 Uhr deutscher Zeit. Best of 9 weiterhin die Distanz. Los geht's dann früh mit Matches wie zum Beispiel Stan Moody gegen Ryan Day, Matt Selt gegen Ronnie O'Sullivan, Mark Allen gegen Jack Lisowski, Alan Taylor gegen Karen Wilson und am Abend gibt's dann so tolle Duelle wie Judd Trump gegen Jackson Paige. Michael Holt gegen Tapcha Onu, Marco Fu gegen Martin O'Donnell, Sam Craigie gegen Zhao Shintong und ein Match wollte ich jetzt hier gerade auch noch vorlesen, aber bei Hossein Wafai gegen Mark Williams habe ich irgendwie so merkwürdige Flashbacks jetzt gerade bekommen.
Oh Gott.
Es werden aber maximal 9 Frames. So viel können wir garantieren. Und wir werden natürlich die nächsten Tage auch weiterhin über das Turnier sprechen, nämlich über die Li Kang Roasted Eel X Junma World Open, Snooker World Open, um das nicht nur komplett dann auch korrekt auszusprechen, in Yushan mit John Higgins als Titelverteidiger, der allerdings ausgeschieden ist. So viel von uns für heute. Kathi und Chris sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.